Mit Flickwerk an den VGR ist es nicht getan. Während also theoretisch die Balance zwischen Einnahmen und Ausgaben in den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen einer klaren Vorstellung vom Verlauf der Produktionsgrenze, wo wird Wert geschaffen, bedarf, ist die Grenze in der Praxis alles andere als klar gezogen. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen in ihrer jetzigen Form sind gewiss um einiges besser als gar nichts und sie gestatten, um nur auf einen ihrer Vorzüge hinzuweisen, einen konsistenten Vergleich zwischen Ländern über einen längeren Zeitraum hinweg. Aber bei all der Arbeit, die man hineingesteckt hat, fehlt es dem SNA am Fundament einer kohärenten und stringenten Werttheorie. Behörden wie das Bureau of Economic Analysis, BEA, in den Vereinigten Staaten und das Office of National Statistics, ONS, im Vereinigten Königreich beschäftigen ein ganzes Heer von Leuten zur Berechnung des BIP und damit Entscheidungen darüber zu treffen, was neuen Wert produziert, der den Wohlstand des Landes mehrt. Wie hypnotisiert sehen wir darin die Domäne einer hochspezialisierten Berufsgruppe, die unter Einsatz modernster statistischer Methoden präzise Parameter für den Wert errechnet, den unsere Gesellschaft schöpft. Mithilfe komplizierter mathematischer Formeln prognostiziert man die Wachstumsrate unserer Wirtschaft auf Jahre hinaus im Voraus, misst potenzielle Outputs und schätzt Quartal für Quartal das BIP auf 0,1% genau. Tatsache ist jedoch, dass man die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen mehrmals durch Flickwerk hier und da zu verbessern versucht hat, um sie für die Wirtschaft und sich verändernde Notwendigkeiten relevanter zu machen. Dass man versucht hat, Umweltschäden in die Rechnung mit einzubeziehen, wurde bereits erwähnt. Zufriedenheit bzw. Glück zu berechnen ist ein weiterer solcher Fall. Damit Sie den Gedanken nicht gleich als unmöglich verwerfen oder denken, das habe doch mit Wirtschaft nicht das Geringste zu tun, sollten Sie sich etwas Grundlegendes vor Augen halten. Die Wirtschaft hätte keinen Sinn, würde sie den Menschen nicht zu einem besseren Leben verhelfen. Und es ist nur zu vernünftig, hier wenigstens teilweise auch das Glück mit einzubeziehen. Der amerikanische Ökonom James Tobin, 1918 bis 2002, der 1981 den Nobelpreis für Wirtschaft bekam und viele Jahre Professor für Ökonomie an der Yale University war, schrieb: Die Wirtschaft dient nur dem einzigen Zweck, Güter oder Dienstleistungen für den sofortigen oder den zukünftigen Konsum zu erzeugen. Ich glaube, dass die Beweislast immer diejenigen treffen sollte, die weniger anstatt mehr produzieren. Jene, die Menschen, Maschinen oder Grund und Boden ungenutzt lassen wollen, obwohl man sie einsetzen könnte. Es verblüfft mich immer wieder, wie viele Gründe sich finden lassen, um eine derartige Verschwendung zu rechtfertigen. Angst vor Inflation, Zahlungsbilanzdefizite, unausgeglichene Budgets, eine zu hohe Staatsverschuldung, Vertrauensverlust in den Dollar. Um zu entscheiden, welche Güter und Dienstleistungen ins BIP aufzunehmen sind, muss man auf das Konzept der Produktionsgrenze als den Kern klassischen ökonomischen Denkens, die Unterscheidung zwischen produktiven und unproduktiven Aktivitäten, zurückkommen, sowie auf die Werttheorie, die eine solche Unterscheidung rechtfertigt. Ist eine Theorie nur impliziert, wie im Werk von Petty und King, oder wird sie ausgesprochen, wie bei Marx? Und wie bringt man die Buchhalter der Nation dazu, eine Aktivität, die zuvor lediglich als Transfer bestehenden Werts galt, plötzlich als Schöpfer neuen Werts anzusehen? Und vor allem, was sollen wir unter Wachstum verstehen? Wie wir Wachstum definieren und messen, wird selbstverständlich von unserer Werttheorie mitbestimmt. Und die daraus resultierenden Wachstumszahlen können wiederum Anhaltspunkte für die Maßnahmen bieten, die wir für nötig erachten, und als Nebenerscheinung möglicherweise die Wirtschaft verzerren. Das BIP bereitet allen überall Sorgen, Politikern wie Bürgern. Geht es nach oben? Rutscht es ab? Und um wie viel? Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir verstehen, wie die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung aufgebaut ist. Im Gegensatz zu den zeitgenössischen Statistikern Smiths und Marshalls steht modernen Staaten eine Fülle von Daten zur Verfügung, nebst einem ausgeklügelten System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen, mit denen Wirtschaft und Wachstum Sektor für Sektor zu überwachen sind. Auf der einen Seite ermöglicht dies einen detaillierten Blick darauf, wer in der Wirtschaft was macht, wer Wertschöpfer ist und wer nicht und wie viel genau jeder zum Sozialprodukt beiträgt. Auf der anderen Seite sind diese Rechnungen, der Art ihres Aufbaus wegen, ebenso wenig objektive Wertmetriken wie die Kategorisierungen eines Kinne, Smith oder Marx. Im Wesentlichen verhalten wir uns als ökonomische Akteure entsprechend der Weltsicht derer, die diese Bilanzierungsrichtlinien ersinnen. Die marginalistische Werttheorie, die den heutigen Systemen volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen zugrunde liegt, führt zu einer unterschiedslosen Zuteilung des Prädikats produktiv an jeden mit einem großen Einkommen und spielt die Produktivität der weniger Glücklichen herab. Dadurch rechtfertigt sie freilich auch eine exzessive Ungleichheit hinsichtlich Einkommen und Wohlstand und deklariert die Abschöpfung von Wert zur Wertschöpfung um. Grob gesagt zählt jede Aktivität, die gegen einen Preis einzutauschen ist, zum BIP. Was in diese Kategorie fällt, das entscheiden die Statistiker. Aber welche Kriterien legen sie dabei an? Die Antwort ist ein Mischmasch der Grenznutzen mit statistischer Machbarkeit und einem Quäntchen gesundem Menschenverstand kombiniert. Ein Mischmasch, der eher zum Lobbying als zum Nachdenken über Wert motiviert. Und er entscheidet darüber, wo man in den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen die Produktionsgrenze zieht. Im nächsten Kapitel konzentrieren wir uns auf den krassesten Fall von Grenzüberschreitung, die des Finanzsektors, der früher als unproduktiv galt und heute Wertschöpfer ist.